Ja, wir haben vor uns ein neues Jahr und das ist immer schön. 365 unbenutzte Tage, das heißt, einer ist schon fast herum. Ich weiß nicht, ob Sie mit Erwartung oder mit Sorge in das Jahr gehen, vielleicht mit beidem. Schön ist zu wissen, Jesus sagte, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und in der Bibel steht, meine Zeit steht in deinen Händen. Eigentlich eine gute Basis für dieses Jahr. Ja, die Jahreslosung spricht davon, dass wir eigentlich in einem Spannungsfeld leben. Lass dich vom Bösen nicht überwinden, so überwinde das Böse durch Gutes. Wobei das Wort überwinden griechisch siegen bedeutet. Nikao heißt siegen. Ich weiß nicht, wer früher mal bei der Bundeswehr war, mir wurde war das erspart geblieben. Da gab es mal eine Rakete, die hieß Nike. Die haben sie dann später ausgemustert, weil sie zu langsam war. Aber Nike heißt der Sieg. Und falls Sie noch weiter über solche schlauen Worte nachdenken möchten, da gibt es einen Nikolaus. Und da steckt ja auch das Wort Sieg drin. Und Laos heißt Volk. Also interessant, ein Mann, der Volkssieger heißt. Ja, insofern, das Wort kommt also öfters einmal vor. Es gibt natürlich auch noch eine Sportmarke, die sich so nennt. Ob man dadurch besser wird, ist eine Frage für sich. Ja, hier geht es darum, sich nicht überwinden, sich nicht besiegen zu lassen von dem Bösen. Ich weiß nicht, ob das den Einzelnen so klar ist, dass wir in einem Spannungsfeld leben zwischen dem Guten und dem Bösen. Als Kinder haben wir so manchmal so ein kleines Teil zusammengefaltet, da konnte man so mit der Hand eine Richtung wählen und da hatte man entweder den Himmel erwischt oder aus Versehen vielleicht auch die Hölle. Das hat uns Spaß gemacht, Leute damit zu überraschen. Ja, interessant, wir leben in einem Spannungsfeld zwischen Gut und Böse, aber da geht es nicht nur um Moral, sondern es geht um Mächte. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ich habe ja Theologie studiert und da gibt es so eine Bewegung, die nennt sich Entmythologisierung, dass man also sagt, so Engel und Dämonen und sowas gibt es alles nicht. Das sind nur Aussagen über meine Angst oder meine Zuversicht oder die Hilfe, die ich erfahre. Und als ich dann zum Glauben kam an Jesus, habe ich durchaus diese Theorie erstmal weiter übernommen, nach dem Motto, es gibt nicht das Böse. Sie kennen so eine Sinuskurve wahrscheinlich aus der Mathematik, ja, die so über der Achse schwingt und dann unter der Achse. Und da sagte ich, für mich gibt es den Bereich unter der Achse nicht. Ja, auch in meinem Glaubensleben gibt es nur das, was oben drüber ist. Das habe ich so ein Viertel bis ein halbes Jahr durchgehalten, aber dann merkte ich durch Erfahrung in meinem Leben, das stimmt nicht. Sondern es gibt auch die andere Seite, nicht nur, weil es in der Bibel steht, das ist irgendwo auch spürbar. Ja, interessant ist natürlich die Frage, wodurch werde ich eigentlich ein Christ? Wodurch gerate ich auf die Seite des Guten? Das wäre jetzt ein interessantes Gespräch mit Ihnen, wenn Sie antworten würden, wodurch wird ein Mensch ein Christ? Ich nehme an, mancher von Ihnen hatte mit Kindern vor Weihnachten zu tun oder mit Enkelkindern oder war früher selbst ein Kind. Und da gab es so nette Formulierungen, vielleicht haben die auch mal ihr Ohr erreicht. Wenn du brav bist, kommt das Christkind. Und wenn du nicht brav bist, kommt das Christkind nicht. Das heißt, er wird brav sein mit Christkind verbunden. Und für die Erwachsenen, die dann aus diesem Kindesalter heraus sind, gibt es dann diesen Milovic-Song, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Also viele Leute denken, sie wären Christen, weil sie brav sind. Nach dem Motto, ich habe noch nie jemand umgebracht. Das stimmt ja wahrscheinlich. Aber wer will schon brav sein? Ich denke an das Gespräch einer Lehrerin, das ich gerade so mithörte. Die sagte, in den Himmel will ich nicht. Die Leute sind mir viel zu langweilig, die dahin wollen. Die andere Seite interessiert mich viel mehr. Sagte ja vor kurzem auch ein Regisseur, kurz vor seinem Tod, dass er das so ein bisschen langweilig fände, was da oben auf ihn warten könnte. Ja, also interessant, so richtig brav sein wollen die Leute eigentlich auch nicht, weil das vielleicht langweilig sein könnte. Interessant, Martin Luther sagte mal, das ist jetzt kein Zitat, aber von der Aussage her richtig, Es ist am schwersten, gute Menschen zu gewinnen für Gott. Gute Menschen, weil die sagen, wofür brauche ich einen Erlöser? Ich bin doch gut. Ja, also interessant. Manche denken, man würde durch brav sein und dadurch, dass man niemand umgebracht hat, Christ werden. Das ist sicher ein Irrweg, denn im Jakobusbrief steht mal, wer das ganze Gesetz hält. Im Alten Testament bestand das ganze Gesetz, ich glaube, aus 611 Verordnungen. Sich aber in einem verfehlt, ist in allem schuldig. Ja, so wie wenn Sie eine lange Reise mit dem Auto machen, 600 Kilometer fahren, und ausgerechnet kurz vor dem Ziel werden Sie noch von einem Radargerät geblitzt. Und da können Sie natürlich sich dann beschweren und sagen, hören Sie mal, ich bin 595 Kilometer ordentlich gefahren und jetzt auf den letzten Kilometern legen Sie mich rein. Können Sie natürlich schreiben, aber das wird Ihnen nicht helfen. Ja, es gibt keine Menschen, die keinen Fehler machen. Und ein Fehler alleine würde schon reichen, um auf der falschen Seite befestigt zu sein. Ja, dann gibt es natürlich die religiösen Menschen, die sagen, ich bin getauft. Ich hatte mal ein Taufgespräch und da war so ein Italiener als Gast dabei und ich erklärte so, wie man so diesen Glauben an Jesus leben kann, wie man Christ wird, dass man dann Christus in sein Leben einladen könnte. Und da sagte dieser Gast, sehr nett und höflich, sagte, wieso einladen? Ich bin doch Christ, ich bin doch getauft. Er war katholisch und wenn man katholisch ist, glaubt man ja, dass man durch die Taufe Christ wird. Ist die theologische Lehre. Dann fragte ich ihn, ist ja schlecht, wenn man jemand gewinnen möchte und man widerspricht ihm, dann hat man schlechte Karten. Fragte ich ihn, sagen Sie, wenn das so ist, was erleben Sie mit Jesus im Alltag? Ja, wenn ich Christ bin, dann müsste ich ja mit Jesus leben. Und da sagte er nichts mehr, weil er mit Jesus nichts erlebt im Alltag. Das heißt, die Taufe ist für mich bildlich gesprochen wie ein Etikett auf einer Flasche. Auf dem Etikett steht drauf, was in der Flasche drin sein soll, aber es gibt der Flasche keinen Inhalt. Ja, wenn Inhalt und Etikett übereinstimmen, ist das natürlich ideal. Aber wir haben auch leere Flaschen im Keller stehen. Da ist ein Etikett drauf, aber nichts drin. Wenn durch die Taufe das Etikett Christ auf das Leben geklebt wird, ist immer noch die Frage, was ist der Inhalt der Flasche oder wann bekommt sie den richtigen Inhalt? Der Mathematiker Pascal sagte mal, in jedem Menschen ist ein Vakuum, das nur durch Christus gefüllt werden kann. Sie wissen, was ein Vakuum ist, ja, ein luftleerer Raum, da möchte etwas hineindringen. In jedem Menschen ist ein Vakuum, das nur durch Christus gefüllt werden kann. Oder um jemand anders zu zitieren, diesen Kirchenvater Augustin, der ja ursprünglich ein Playboy war und natürlich auch schon ein sehr beliebter und ja auch gut dotierter Anwalt. Der sagte mal, unser Herz ist unruhig in uns, bis es Ruhe findet in dir. Er hatte also ein anderes Bild, nicht das Bild von dem Vakuum, das Bild von dem Herzen. Und dass es diesen Frieden erst findet in Christus. Mein Lieblingsvers der Bibel ist Epheser 3, Vers 17. Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen. Das heißt, ich werde dadurch Christ, dass Christus als Geistperson in mein Leben kommt, weil ich ihn darum bitte. Erst dann bin ich ein Christ, erst dann hat die Flasche einen Inhalt, nämlich Christus. Und das ist keine moralische Größe, sondern er ist der Sohn Gottes. Und das ist sicher hervorragend. Die Bibel nennt diesen Prozess, wenn Christus in das Leben kommt, eine Wiedergeburt. Ja, wenn ich Sie fragen würde, wann sind Sie geboren, dann würden Sie sagen, am 17. Februar oder wann auch immer. Und wüssten ganz genau, dass Sie da geboren sind, obwohl Sie gar keine Erinnerung daran haben. Aber es wurde ja aufgeschrieben und Sie haben das nachgelesen und wissen, dass es stimmt. Wenn jemand Christus in sein Leben aufnimmt, dann wird er wiedergeboren. Das heißt, er ist jetzt Mitglied der Familie Gottes geworden. Und das ist ein göttliches Muss, das ist keine Kürveranstaltung, sondern eine Pflichtveranstaltung. In Johannes 3, Vers 7 heißt es, sagt Jesus, ihr müsst von Neuem geboren werden. Nicht ihr könnt, sondern ihr müsst. Das heißt, wenn ihr zu Gott gehören wollt, braucht ihr diese Wiedergeburt. Das heißt, dass Christus als Geistperson in unser Leben kommt. Ja, die Frage ist natürlich, wenn Jesus in mein Leben kam oder in ihr Leben, oder vielleicht ist ja auch noch jemand da, bei dem er erst noch kommt, was kommt oder kam dann Neues mit ihm in das Leben? Ich benutze gern, um das Wort Sünde zu erklären, diese Meerenge zwischen Dänemark und Schweden, die heißt der Sund, die gibt es gleich an zwei Stellen. Das ist dasselbe Wort wie Sünde, nur die Pünktchen fehlen und das E hinten. Da sind Landmassen durch Wasser getrennt. Und so sind wir von Geburt an schon von Gott getrennt. Wir sind von Geburt an Sünder. Es hat mit Moral überhaupt nichts zu tun, sondern beschreibt nur, dass keiner von uns Gott im Herzen hat, wenn er geboren wird. Er kommt getrennt von Gott zur Welt. Und wenn Jesus in mein Leben kommt, dann bin ich nicht mehr getrennt von Gott, sondern für ewig verbunden. Insofern ist diese Art der Sünde dann beendet. Ich bin nicht mehr getrennt und werde auch nicht mehr getrennt, sondern er bleibt in meinem Leben. Die Bibel nennt das dann auch ewiges Leben. Also, wenn Jesus in mein Leben kommt, kommt eine ewige, bleibende Verbindung mit Gott in mein Leben. Durch Jesus. Außerdem hat er natürlich, als er historisch lebte, hier auf der Erde auch den Tod überwunden durch seine Auferstehung. Und das gilt ja auch uns. Mit Jesus kommt eine begründete Hoffnung in mein Leben, dass auch ich über den Tod hinaus auferstehen werde und dann bei Gott bin. Nicht am Ende, sondern am Ziel. Jesus selber war und ist sündlos. Das hat übrigens nie ein Religionsstifter von sich behauptet, dass er sündlos wäre. Nur Jesus. Er fragte seine Gegner, wer von euch überführt mich einer Sünde? Ja, wenn ich jemand fragen würde, die Leute könnten dies und jenes erzählen, je nachdem, wie gut sie mich kennen. Aber Jesus war und ist ohne Sünde. Und wenn er in uns lebt, dann möchte er natürlich auch mit seinem sündlosen Leben in unserem Leben Sünden sozusagen vertreiben. Dass wir auch ein Verlangen haben, vollkommen zu werden, nicht, dass wir jetzt fehlerfrei würden, das schafft keiner auf Dauer, aber dass er einfach spürt, Jesus verändert meinen Charakter, er schenkt mir seinen Frieden, er durchdringt das eigene Wesen. In Römer 8, Vers 29 steht mal, welche er im Vorhinein ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das heißt, jeder von uns soll Jesus ähnlich werden. Völlig egal, wie er aussieht, da geht es nicht um das Aussehen, sondern um das Wesen, weil Jesus in uns lebt. Ja, und das ist sicher ein Prozess, der sehr gut ist und eigentlich erst im Tod dann am Ziel ankommt. Jesus selber ist das Wort Gottes. Johannes Evangelium steht, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Wenn Jesus in mein Leben kam, kommt auch die Liebe zu dem Wort Gottes in mein Leben. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ich war früher ein begeisterter Kindergottesdienstbesucher. Ich war immer aktiv im Gottesdienst an meinem Sitzplatz irgendwo. Aber ich habe nie die Bibel gelesen. Ich kannte zwar die Geschichten, weil sie mir erzählt wurden, aber persönlich hatte ich da keinen Zugang. Wusste auch nicht, was das bedeutet, wenn da irgendein Jüngling von Jesus von den Toten auferweckt wurde, was das mit mir zu tun hat, war mir auch verborgen. Aber das hat sich geändert, als Jesus in mein Leben kam. Kam Liebe zu seinem Wort in mein Leben. Und seit vielen Jahrzehnten lese ich jeden Tag gerne dieses Wort. Nicht nur, weil das zu meinem Beruf passt, sondern weil es mir Freude macht und mich mit Gott verbindet. Ja, und dann steht etwas ganz Erstaunliches noch im ersten Johannesbrief. Da heißt es, wir wissen, dass jeder, der aus Gott gezeugt ist, nicht sündigt, sondern die Zeugung aus Gott bewahrt ihn und der Böse rührt ihn nicht an. Da steht also im Klartext, dass jemand, der Christ ist, nicht sündigt. Ja, steht da ja. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott gezeugt ist, nicht sündigt. Ja, was bedeutet das? Die Bibel widerspricht sich ja nicht. Wenn Sünde Trennung heißt und Jesus in mir lebt, dann sündige ich an der Stelle nicht mehr, weil die Verbindung jetzt bleibt. Ich kann natürlich noch viele Fehler machen und tue sie leider auch ab und zu, aber diese Trennung wird nicht wiederhergestellt. Insofern taucht diese alte Sünde nicht wieder auf. Dann steht, der Böse rührt ihn nicht an. Das klingt ideal, so als ob wir mit dem Teufel nichts mehr zu tun hätten. Das stimmt natürlich nicht, sondern wir erfahren schon, dass das Böse uns angreift. Aber dieses neue Leben in mir kann der Böse nicht beseitigen. Der kann nicht Jesus aus meinem Leben heraus katapultieren, sondern Jesus bleibt in meinem Leben. Der Böse rührt ihn nicht an. Das heißt, diesen Christus in mir und damit auch die Gewissheit des ewigen Lebens. Ja, als Christ lebe ich natürlich trotzdem in diesem Spannungsfeld zwischen Böse und Gut, dem Bösen und dem Guten. Und da ist schon wichtig, auch seinen Feind zu kennen. Da gibt es ja Sünde, die von außen auf mich einwirkt und dann Schwierigkeiten, die von innen kommen. Wenn Sie die Zeitung aufschlagen, dann lesen Sie schon eine ganze Menge, was da so von außen alles kommt, an Lügen, an Gewaltanwendung, an sexuellen Verdrehungen, an ja, Immobilien und finanziellen Transaktionen, die nicht in Ordnung sind. Das sind alles Dinge, wo ich sagen kann, das steht nur auf dem Papier. Oder es kann ja auch in dem Alltag irgendwo auf einem zukommen. Oder dass man von irgendjemand beschimpft wird oder beim Autofahren drangsaliert wird. Es ist immer die Frage, wie reagiere ich dann? Ich denke, als ich mal mit einem Autofahrer sprach, der so einen riesen Mercedes fuhr, er sagte, da war hinter mir so ein Auto, das hatte immer die Lichthupe und wollte mich da von der Überholspur runterbringen. Ich habe ihm dann Platz gemacht, habe ihn vorbeifahren lassen und bin die nächsten zig Kilometer hinter ihm hergefahren, immer mit der Lichthupe. Das hat ihm so richtig Spaß gemacht. Ja, kennen wir alle solche kleinen Spiele nach dem Motto, Rache ist süß. Aber das ist ja nicht das Rezept Gottes. Das Rezept Gottes wäre gewesen, ihn vorbeifahren zu lassen, sagen, Herr, vergib ihm und segne ihn. Denn wenn er so voller Unruhe ist, dann heißt es ja, dass irgendwas in ihm nicht ganz stimmt, dass er keinen Frieden hat. Ja, ich denke an einen Fußballspieler, der mal hier ganz in der Nähe spielte. Er wurde übelst gefault und als er auf dem Boden lag, trat ihm sein Gegner auch noch ins Kreuz, hat ihn schwer verletzt. Man wusste noch nicht mal, ob er vielleicht gelähmt sein würde. Und noch auf der Bahre, als er rausgetragen wurde, hat er diesem Gegner vergeben. Und der Fußballverein, der eigentlich diesen Gegner juristisch anzeigen wollte, hat das dann nicht getan. Der Spieler wurde wieder ganz hergestellt und hat später mit diesem faulenden Gegner zusammen in einer Mannschaft gespielt, wo man sah, das war ein Christ, dieser Fußballspieler. Da hat jemand das Böse mit Gutem überwunden, hat sogar seinen eigenen Fußballclub überwunden, denn der hätte ja juristische Schritte eingeleitet. Ja, ganz interessant. Ich denke an eine Dame, mancher kannte sie, die Bertha Isselmann, so ein christliches Unikum. Wenn sie von irgendjemand beleidigt wurde oder Schwierigkeiten hatte, da hat sie immer einen Kuchen gebacken und hat ihm den vorbeigebracht. So als Zeichen, ja, ich möchte doch eine gute Verbindung haben. Ja, hier steht es, das Böse mit Gutem überwinden. Was das Gute ist, ist immer ganz verschieden. Das kann ein Segensgebet sein, kann ein Kuchen sein, kann eine Vergebung sein, wie bei diesem Fußballspieler. Das ist sehr verschieden. Ich denke an Christen, man schätzt ja, dass zurzeit ungefähr, ich weiß nicht, wie viele Länder wir haben auf der Welt, vielleicht 200, dass in 50 Ländern etwa Christen verfolgt werden zurzeit und übel verfolgt, teilweise eben umgebracht, ins Gefängnis gesteckt werden. Ich denke an ein Land, Indonesien, wo es nur in einigen Gebieten im Moment Verfolgung gibt, in anderen Teilen nicht. Aber da waren früher mal die Kommunisten die Leute, die das Sagen haben wollten. Und die hatten auch Todeslisten für Christen, wo so die führenden Gemeindeleute auf der Liste standen, die wollen wir alle umbringen, wenn wir jetzt an die Macht kommen. Aber das haben sie nicht geschafft, sie kamen nicht an die Macht, ganz im Gegenteil. Es gab eine Kommunistenverfolgung. Das heißt, die Kommunisten wurden staatlicherseits umgebracht, reihenweise. Und da gab es viele Christen, die Kommunisten versteckt haben, obwohl sie wussten, ich stehe auf ihrer Todesliste. Und wenn die das Sagen gehabt hätten, dann gäbe es mich vielleicht gar nicht mehr. Ja, ob dadurch Leute zum Glauben kamen, weiß ich nicht, aber zumindest wurde hier Böses mit Gutem irgendwo überwunden. Ja, ganz beeindruckend. Meistens haben wir etwas harmlosere Auseinandersetzungen, aber auch immer die Frage, wie reagiere ich? Wobei es auch unter Christen ein beliebtes Verkehrsmittel gibt, kennen Sie alle, das ist die sogenannte Retourkutsche. Ja, wenn einer sagt, du warst unpünktlich, sagt er, ja, denk doch mal dran, wie du letzte Woche den Termin vergessen hast. Ja, also ich gehe gar nicht darauf ein, was ich da so gemacht habe, sondern versuche den anderen gleich mundtot zu machen, indem ich ihm nachweise, dass er ja auch nicht perfekt ist. Ja, das ist sicher auch nicht unbedingt der Wille Gottes, weil es ja nicht um Retourkutschen geht, sondern um Überwinden. Retourkutsche ist ja nur der Versuch, den anderen zurückzudrängen, dass er nichts mehr sagen kann. Ja, Angriffe von innen, klar, auch bei Christen können natürlich sein Bitterkeit, Mutlosigkeit, ein schlechtes Selbstwertgefühl, Unreinheit, unbeherrschtes Wesen. Das finde ich wichtig, dass man auch zu Hause Christ ist und nicht im Geschäft sich beherrscht und zu Hause gehen lässt, sondern Jesus ist überall derselbe und zu dem Überwinden gehört auch Selbstbeherrschung. Steht mal in 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Zucht oder anders übersetzt der Selbstbeherrschung oder des Verständigwerdens. Ja, interessant, ich habe mal von einem Amerikaner ein Seelsorgebuch gelesen, auf Deutsch übersetzt. Der hatte eine ganz einfache Methode der Seelsorge. Er hat die Selbstgespräche seiner Klientin untersucht. Ja, wie reden die mit sich selbst? Und hat dann festgestellt, dass die sich ja meistens selber belügen. Also da sagt einer vielleicht immer, ich bin ein Trottel. Und dann hat er versucht, mit ihm rauszukriegen, ob das stimmt, ob er wirklich ein Trottel ist. Und stellte fest, er ist überhaupt kein Trottel. Und hat dann versucht, mit dem anderen zusammen diese Selbstgespräche zu verändern. Ja, Jesus sagt ja, wenn der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. Also auch frei von Täuschung, auch von Selbsttäuschung. Und so hat er seinen Seelsorgeleuten ganz gut geholfen, sich selber neu zu sortieren und so anzunehmen, wie sie sind. Nicht nur, wie sie meinen, dass sie wären. Und das hat offensichtlich vielen sehr gut getan und sie befreit. Ja, wenn ich Christ bin, dann lebe ich auf der Seite des Siegers, weil Jesus der Sieger ist. Aber das heißt nicht, dass ich fehlerfrei bin. Ich kann jederzeit auf die Nase fallen, aber ich kann auch wieder aufstehen. Und eine Waffe, die ich einsetzen kann, ist Gottes Wort, gerade nach innen und auch das Gebet. Es war sehr nett, in meinem Studium hatte ich einen Mitstudenten, der super war. Der war früher Finanzbeamter gewesen und hat dann Theologie studiert, wurde später übrigens Wirtschaftsprofessor, hat also noch weiter studiert. Und der sagte beim Finanzamt, wenn uns irgendwas zu schwierig war in der Abteilung, haben wir immer in unserem Blatt danach geguckt, wofür wir eigentlich zuständig sind und festgestellt, dafür sind wir gar nicht zuständig. Und da gab es so einen Stempel, der hieß, nicht zuständig, haben wir außen auf die Mappe gemacht und sie weitergereicht an die nächste Abteilung. Gut, darüber kann man verschiedene Meinungen sein, aber er hat es dann auf Jesus übertragen und sagte, wenn so die Sorgen ankommen in meinem Leben, dann ist gut, wenn ich so einen Stempel habe und da steht drauf, nicht zuständig. Ja, gibt es diesen schönen Vers in Philipper 4, Vers 6, wo es heißt, sorget euch um nichts, sondern in allem lasset im Gebet und Flehen mit Danksagung eure Bitten vor Gott kund werden. Der Herr ist nahe. Ja, fand ich ganz interessant, so ein Stempel, nicht zuständig. Jetzt nicht aus Feigheit, sondern bei Jesus ist das begründet. Oder wenn man so mal Fußballspieler beobachtet, die werden immer nur angegriffen, solange sie den Ball führen. Wenn sie den Ball abgeben, werden sie nicht mehr angegriffen. Und wenn ich sozusagen mein Problem an Jesus abgeben kann, dann wäre er sozusagen derjenige, der angegriffen würde. Aber ich denke, dass sich der Feind das schon überlegt, ob er da zum Ziele käme. Ja, also abgeben lernen. Christsein ist ein Sport, wo es auch um Abgeben geht. Natürlich auch in einer Mannschaft, Ich kann auch jemand anders bitten, natürlich für mich mitzubeten, damit ich mit irgendeiner Frage besser zurechtkomme oder Lösungen finde, die gut sind für mich. Jesus ist der Sieger. Und da gibt es diesen schönen Vers in 1. Johannes 5, Vers 4. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wobei eigentlich nicht der Glaube der Sieg ist, sondern Jesus ist der Sieger, aber ich bin mit ihm verbunden. Und es ist ein anderer Vers, den viele kennen, in Johannes 16, Vers 33, wo Jesus vor seinem Tod sagte, das sage ich euch, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und das Wort überwunden heißt besiegt. Ja, Nikao heißt das auf Griechisch. Ja, also einfach schön zu wissen, da ist jemand, der ganz konkret wirkt, der führt, der Sieger ist. Und wenn ich etwas mit Gutem überwinde, wer den Römerbrief mal gelesen hat, in Kapitel 7 steht ja etwas, dem fast alle Menschen widersprechen würden. In Vers 18 steht, ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt, schreibt der Paulus da von sich. Ja, wenn Sie heute Psychologie studieren würden, würde jeder sagen, so ein Quatsch. Natürlich ist der Mensch gut. Ja, die Gesellschaft hat ihn irgendwo verbogen, aber im Kern ist er doch gut. Der Paulus schreibt, ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. Das heißt, mit dem, was in mir steckt, kann ich den Bösen nicht überwinden. Nur mit Jesus, wenn er als der Gute in mir lebt, dann geht das. Und Jesus sagte mal in Johannes 15, Vers 5, ohne mich könnt ihr nichts tun. Natürlich kann ich ganz viel tun, aber ich kann nichts tun, was Gott ehrt. Ich weiß nicht, wie gut Sie in Mathematik waren, wenn Sie so eine Klammer haben, wo ganz viele Werte drinstehen, immer mit einem Plus, aber vor der Klammer steht ein Minus. Wenn Sie die Klammer auflösen würden, würden alle Pluswerte zu Minus werden. Und wenn sozusagen vor unserem Leben Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, das heißt, ohne mich steht ein Minus vor eurem Leben, dann ist das sicher sehr real, aber Jesus kann aus diesem Minus natürlich ein Plus machen. Das war so nett, wo dann irgendwann ein Kind fragte, als es auf so einen Kirchturm schaute, warum ist auf diesen Türmen immer so ein Pluszeichen oben? Es meinte das Kreuz, was da oben drauf ist. Aber das war eigentlich, auch wenn es natürlich eine Fehlinterpretation war, eigentlich eine gute Interpretation, weil Jesus wirklich Plus macht aus Sünde und sie verändert. Ja, es hieß, lass dich vom Bösen nicht überwinden. Das ist ein passiver Imperativ. Das ist etwas, was es ganz selten gibt in unserer Sprache. Lass dich nicht überwinden. Und dann kommt aber ein aktiver Imperativ, sondern besiege das Böse mit Gutem. Wobei das Gute Taten sein können, ja ein Kuchen. Das Gute kann Gottes Wort sein, kann ein Gebet sein, kann einfach das Bewusstsein sein, ich stehe auf der Seite des Siegers und nicht auf der Seite des Verlierers. Paulus sagte mal, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Im ersten Johannesbrief steht mal, der in euch ist stärker als der in der Welt. Das heißt, der in euch, der euch nach oben zieht, ist stärker als alles, was euch niederdrücken möchte. Ja, und ein Lieblingsvers auch von mir im Alten Testament ist Psalm 84, Vers 8. Da heißt es, sie wandern mit wachsender Kraft, bis sie Gott schauen auf Zion. Ja, wenn man weiß, beim Älterwerden werden die Leute immer langsamer und die Kraft nimmt ab. Aber das ist nur körperlich. Geistlich kann die Kraft zunehmen bis am Ziel. Sie wandern mit wachsender Kraft, nicht mit abnehmender Kraft. Mit wachsender Kraft, ja, bis sie Gott schauen auf Zion. Und dieser amerikanische Präsident hatte ja so eine nette Wahlwerbung gemacht von diesem eine Geschichte da übernommen, immer Yes, we can, von diesem Baumeister da übernommen, dieser Slogan, den würde ich jetzt einfach umwandeln in Yes, he can. Das heißt, er ist der Sieger, nicht ich, aber ich darf mit ihm leben und deshalb auch gewiss sein, dass er führt und dass sein Weg gut ist. Herr Jesus, du siehst jeden von uns, du weißt, was ihn bewegt. Du weißt auch, welches Wort Gottes jetzt gut war oder ist für ihn und für uns. Danke für deine Treue, danke für deinen Sieg und dass du auch als Sieger bereit bist, in uns zu leben und sogar unser Leben dir ähnlich zu machen. Darüber loben wir dich. Segne jeden, dass das Vertrauen zu dir wächst, und hab Dank für deinen Weg. Amen.